Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zum heutigen Beitrag. Es stellt Ihnen Gerhard Luhofer das Buch des japanischen Schriftstellers Shusaku Endo mit dem Titel Schweigen vor. Dieser Roman, der uns Jahrhunderte zurückführt in ein altes, längst vergangenes Japan, wurde schon 1966 veröffentlicht, ist also kein neues Werk. Das Buch wurde jedoch jetzt ganz aktuell vom kleinen österreichischen Verlag Septime in einer neuen Übersetzung herausgegeben. Bevor ich zum Buch komme, möchte ich dem zwei Zitate voranstellen. Das erste werden Sie kennen. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus auf sie zu und sagte zu ihnen, »Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.« So steht es bei Matthäus 28, 16 bis 20. Das zweite Zitat habe ich einer schon älteren, seinerzeit bei DTV erschienenen Textsammlung »Die Geburt des modernen Japan in Augenzeugenberichten« entnommen. Die genauen Angaben zu den von mir verwendeten Quellen können Sie übrigens leicht im Blog ausgelesen finden, der im ersten Kommentar zu diesem Podcast verlinkt ist. Diese zwei kurzen Textstellen bilden mit der obigen Bibelstelle sozusagen das Spannungsfeld, in das uns Endo in seinem Roman führt. In einem Edikt des Shoguns Iemitsu aus dem Jahre 1637, durch das Ausländer aus Japan verbannt werden und der Kontakt mit ihnen untersagt wird, heißt es, »Wer einen Pfaffen angibt, soll zur Belohnung 400 bis 500 Schütten Silber haben, für einen Christen nach Verhältnis.« 3 Jahre später, 1640, wurde am Ort der Hinrichtung einer portugiesischen Gesandtschaft eine Tafel mit folgendem Text aufgestellt. »Solange die Sonne die Erde wärmt, soll kein Christ so kühn sein und nach Japan kommen, und es soll jedermann wissen, dass, falls der König Philipp selbst oder sogar der Gott der Christen oder der große Shaka dieses Gesetz übertreten, so sollen sie es mit ihrem Kopf bezahlen.« Im vorliegenden Roman Schweigen thematisiert Endo den Versuch der christlichen Missionierung in Japan, die um 1550 einsetzte. Dies ist ein Thema, das die Person Endos selbst berührt. Endo, der von 1933 bis 1996 lebte, wurde mit 11 Jahren katholisch getauft und in diesem Glauben von der Mutter erzogen. Der Vater war 1944 in der von Japan besetzten Mandschurei geblieben, als seine Frau mit dem Sohn zurück nach Japan ging. In einem Gespräch, das Manfred Osten Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, als er als Diplomat an der deutschen Botschaft in Tokio tätig war, mit Endo führte und über das er in seinem kleinen Büchlein »Die Erotik des Pfirsichs« berichtet, führt Endo aber aus, dass der christliche Glaube schwierig ist und auch er ein Leben lang damit fremdelte. Er bekannte, »Ich habe seitdem oft das Bedürfnis empfunden, mich davon loszusagen, aber es ist mir nicht geglückt. Der Grund dafür dürfte sein, dass diese Religion letztlich doch ein Teil von mir selbst geworden ist. Gleichwohl blieb in meinem Herzen das Gefühl wach, dass dies etwas Geliehenes ist.« Endo erklärt auch, worin die Problematik und damit verbunden der geringe Erfolg diverser Missionsversuche in Japan liegt. Man muss verstehen, dem Japaner bereitet es Mühe, Begriffe wie Sünde oder Schuld einzuordnen. Denn diese sind eine Erfindung des europäischen Individualismus. Der Japaner sieht sich dagegen stets als Angehöriger einer Gruppe und empfindet keine Schuld, nur Scham, die Reaktion auf die Missbilligung seines Tuns durch die Gemeinschaft. Auch das Bedürfnis nach Erlösung ist dem Japaner fremd. Denn er versteht den Tod anders, fühlt sich, shintoistisch, einbezogen in den Zyklus der Natur. Des Weiteren ist für den Japaner das Gottesbild mütterlich-weiblich geprägt, das ernste männlich-väterliche Gottesbild des Christentums ist ihm fremd. Japaner haben mich oft gefragt, berichtete Endo, warum lächelt Christus nicht? Warum ist Gott für die Christen nicht anwesend in der Natur? In seinem Nachwort zur englischen Ausgabe des Buches von 1966 gibt William Johnston, der Übersetzer, eine kurze Übersicht über den historischen Hintergrund des Romans, der die Christenverfolgung in Japan nach ca. 1640 zum Thema hat. Nach Japan gekommen war das Christentum kaum 100 Jahre zuvor durch den Basken Franziskus Xavier, der 1549 in Begleitung zweier Jesuiten ans Land ging und Missionserfolge erzielte. In den nächsten Jahren und Jahrzehnten bekannten sich teilweise sogar lokale Fürsten zum Christentum, bis 1587 vom Shogun Hideyoshi der Erlass erging, alle Padres müssten das Land innerhalb von 20 Tagen verlassen. Zwar starben danach viele Padres und Christen den Märtyrertod, jedoch wurde diese Vertreibung nicht konsequent umgesetzt. Das offizielle Verbot wurde jedoch beibehalten. Hideyoshis Nachfolger, der Shogun Tokugawa Ieyasu, wiederholte das Dekret zur Verbannung aller christlichen Geistlichen im Jahre 1614. Und wiederum kam es zu Folterungen von Priestern und Gläubigen, die mit großem Mut standhaft in ihrem Glauben blieben. Mitte der 30er Jahre dieses 17. Jahrhunderts, und damit sind wir dann endlich auch beim Buch angelangt, erreichte Europa jedoch eine kaum glaubhafte Nachricht. Pater Ferreira, einer der glaubensfestesten Priester in Japan, habe unter der Folter seinen Glauben verleugnet und abgeschworen. Daraufhin fassten zwei Gruppen von Priestern den verwegenen Plan, heimlich nach Japan zu fahren, dort an Land zu gehen und nach dem Schicksal Pater Ferreiras zu forschen und die Gläubigen auf der Insel in ihrem bedrängten Glauben zu begleiten. Vom Schicksal einer dieser Gruppen, die andere wird nur an dieser einführenden Stelle erwähnt, sonst nicht mehr, handelt dieser Roman. Die Geschichte rankt sich um drei junge Priester aus Portugal, deren Lehrer Pater Ferreira gewesen war. Die drei trotzen ihren Oberen die Erlaubnis zur Fahrt nach Japan ab. Es ist eine sehr anstrengende, lange Schiffspassage um Afrika herum nach Goa in Indien, von dort aus dann noch einmal weit übers Meer nach Macau, der östlichsten Basis des portugiesischen Reiches. Auch dort müssen die Priester ihre Vorgesetzten erst für ihr Unternehmen begeistern, aber schließlich gelingt es ihnen und zu zweit chartern sie ein Schiff und unter Führung des einzigen Japaners namens Kichijiro, der nach der Abschottung Japans in Macau verblieben war, stechen sie wieder in See Richtung Japan. Der dritte der Priester war auf der Reise nach Macau so schwer erkrankt, dass er sie nicht weiter begleiten konnte. Es gelingt ihnen tatsächlich, unbemerkt in japanische Gewässer zu gelangen und im Schutz der Nacht anzulanden. So betreten Padre Rodriguez und Padre Garpe zusammen mit Kichijiro heimlich japanischen Boden. Dieser Kichijiro jedoch, der sie führt und dem sie ihr Leben anvertrauen, er ist ihnen nicht sympathisch, er scheint faul, verschlagen von schwachem, wankelmütigem Charakter. Aber sie sind abhängig von ihm. Kichijiro erkundet das Gelände und kommt mit ein paar Bauern zurück zum Versteck der beiden Priester. Es sind Christen und auch Kichijiro entpuppt sich als Christ, auch wenn er dies bis jetzt auf Nachfragen verleugnet hat. Von den Bauern erfahren die beiden, wo sie sich befinden. Ihnen wird auch berichtet, dass es für die Gläubigen hier sehr schwer ist. Sie bilden, so wie es überall im Land üblich geworden ist, eine arkane Gruppe, haben sich, da es keine Priester mehr gibt, selbst organisiert. Jeden Tag kommt ein Polizist in den Ort, um die Menschen zu überprüfen. Wird irgendetwas gefunden, was in Zusammenhang mit dem Christentum gebracht werden kann, ein Kreuz zum Beispiel oder ein Bild, zieht dies harte Strafen nach sich. Der Belohnungen wegen gibt es Denunziationen, man kann keinem trauen. Wird jemand als Christ entlarvt, muss er abschwören, indem er auf ein Bild Christi tritt. Andernfalls wird er grausam gefoltert. Daher werden die Padres in einer einsamen Köhlerhütte im Wald versteckt. In der Dunkelheit bringt man ihnen heimlich zu essen, dann nehmen sie den Bauern die Beichte ab und spenden Sakramente. Tagsüber bleiben sie in der Hütte und rühren sich nicht. Eines Tages müssen sie vom Berg aus aber mit Ansehen wie zwei Bauern um Kichijiro in die Stadt gebracht werden, um auf das Bild Jesu zu treten. Irgendjemand muss etwas verraten haben. Kichijiro tritt auf das Bild, spuckt darauf, nicht jedoch die beiden Bauern, die man ins Dorf zurückbringt. Die Kreuze, an die sie gebunden werden, werden so ins Meer gestellt, dass die Flut die Männer hoch umspült. Sie werden schwächer und schwächer. Schließlich, nach Tagen der Qual, sterben sie. Danach werden sie verbrannt und die Asche wird ins Meer geschüttet. Die zwei Padres sind erschüttert und gleichzeitig verzweifelt. Anstatt die Gläubigen zu begleiten und nach Pater Ferreira zu suchen, sitzen sie in einer dunklen, feuchten Hütte, werden von den armen Bauern mit Essen versorgt und bringen diese obendrein noch in Gefahr. Daher beschließen sie, sich zu trennen, um getrennt ihre selbstgestellte Aufgabe zu erfüllen. Endo konzentriert sich auf Pater Rodriguez, auf Pater Garpe werden wir nur noch einmal kurz treffen. Rodriguez nun marschiert im Schutz der Wälder los. Auf einmal taucht Kichijiro wieder auf, kriecherisch um Verzeihung bittend. Der Pater ist hin und her gerissen von Abscheu und Mitleid. Aber kann man Kichijiro seine Schwäche zum Vorwurf machen? Schließlich ist nicht jeder zum Märtyrer geboren. Kichijiro merkt, dass Rodriguez Hunger hat und gibt ihm einen Trockenfisch zu essen. Heißhungrig schlingt der Padre diesen Fisch hinunter, jedoch schon bald bringt ihn der Durst schier um. Wiederum erbietet sich Kichijiro, Wasser zu holen. Als er wieder auftaucht, hat er die Polizei dabei. Pater Rodriguez wird festgenommen, Kichijiro wirft man die Silberlinge vor die Füße, auch die japanischen Beamten verachten ihn. Die Haft ist anstrengend, es gibt kaum etwas zu essen, die Märsche, die Padre Rodriguez zu bewältigen hat, sind körperlich sehr hart, die Kerker, in die man ihn sperrt, dunkel. Manchmal wird er verhört, unter anderem von einem alten Samurai. Immer wieder versucht der Dolmetscher, ihn zu überzeugen, abzuschwören, es sei doch nur äußerlich, der Tritt auf das Bild, er könne doch im Inneren weiter glauben, was er wolle. Rodriguez trifft auf andere gefangene Christen, darf sich teilweise sogar mit ihnen unterhalten und ihnen die Beichte abnehmen. Angst empfindet der Pater keine, etwas wie ein tiefer innerer Frieden hat ihn ergriffen, lässt ihn die Tage ruhig überstehen. Er ist bei der Bildzeremonie dabei, muss mit ansehen, dass die gefangenen Christen sich weigern, auf das Bild zu treten. Es ist ein heißer Tag. Der Wächter und der alte Mann sind unaufgeregt. Das Schwert des Wächters trennt den Kopf des Mannes mit einem Schlag ab. Es ist ein so unspektakulärer Vorgang. Kein Vorhang im Tempel zerreißt, keine Dunkelheit senkt sich über das Land und keine Trompeten erschallen vom Himmel. Das Leben geht einfach weiter. Die Zikade unterbricht ihr Zirpen nicht. Der Märtyrertod, so erkennt der Priester, ist nicht so, wie es in der Bibel steht. Es ist ein Tod, zu dem Gott schweigt. Eli, Eli, Lama, Sabtani. Pater Rodriguez selbst wird nicht gefoltert. Eines Tages jedoch wird er nach Nagasaki gebracht. Dort sieht er Pater Ferreira wieder. Pater Ferreira hat jetzt einen japanischen Namen und eine japanische Frau und arbeitet für den Fürsten, beziehungsweise, wie er selber es ausdrückt, er dient dem Land. Es wird ein Gespräch zwischen einem desillusionierten Mann und einem anderen, der verständnislos und für seine Prinzipien einzutreten bereit ist. Für Rodriguez ist es nicht mehr der Pater Ferreira, der in der Heimat sein Lehrer war. Pater Ferreira zeigt ihm eine Narbe hinter dem Ohr. Sie rührt von einem Schnitt her, den die Folterer machen, damit das Blut abfließen kann und sich nicht staut. Das würde es nämlich, weil die Menschen fest in eine Matte gewickelt, an den Füßen in eine Grube mit Unrat gehängt werden, bis sie abschwören. Man wirft Rodriguez in ein nach Urin stinkendes, nachtdunkles Loch. Es ist still in seiner Zelle, nur hin und wieder vermeint der Priester ein Schnarchen zu hören. Offensichtlich ist der Wächter eingeschlafen. Rodriguez muss ob der Absurdität dieser Situation, schließlich rechnet er damit, bald selbst gefoltert zu werden und der Wächter nebenan erdreistet sich einfach einzuschlafen, Ob dieser Situation muss er bitter lachen. Noch bevor der Morgen graut, so hatte man ihm gesagt, als man ihn in den Kerker brachte, würde er wieder rufen. Noch einmal sieht er Ferreira in der Nacht, und jetzt, in diesem Gespräch, fängt er an zu verstehen, was seinerzeit mit seinem Lehrer geschehen war und was jetzt mit ihm geschieht. Und so kommt es wie vorausgesagt, Rodriguez schwört ab, noch im Morgengrauen. Als er am Morgen das Bild sieht mit den Spuren der vielen Zehen im Gesicht Jesu, scheint es ihm zuzurufen. Tritt ruhig, denn ich bin da, um von euch getreten zu werden. Wie schon Ferreira gibt auch ihm der Fürst einen japanischen Namen und eine Frau. Die Kunde von seinem Abfall wird über die holländischen Kaufleute, denen eine kleine Insel in der Bucht als Stützpunkt zugewiesen worden war, nach Macau und weiter nach Europa dringen. Für die Menschen hier, die Japaner, ist er der gefallene Paulus. Nach einiger Zeit muss Rodriguez in eine andere Stadt umziehen. Dort ist ehemaligen Christen eine umzäunte Residenz zugewiesen. Kichijiro, der wieder aufgetaucht war, kommt als sein Diener mit. Rodriguez lebt noch circa 30 Jahre dort, bevor er im Alter von 65 Jahren stirbt. Schweigen ist vor dem historischen Hintergrund der Christenverfolgung dieser Epoche um 1640 in Japan und dreier tatsächlich existierender christlicher Missionare, die 1643 heimlich nach Japan gereist waren, um das Schicksal des Paters Ferreira zu ergründen, geschrieben. Der Roman konzentriert sich auf die Figur des Priesters Rodriguez, der ein persönliches Scheitern erleben muss, und zwar in zweifacher Hinsicht. Das erste Scheitern ist ein Scheitern aufgrund einer wohl übergroßen Naivität, mit der der Priester nach Japan gereist ist. Die Konfrontation ihrer Absichten mit der Realität hat gezeigt, dass sie nur in untergeordnetem Maß in der Lage waren, für die verfolgten Christen priesterlich tätig zu sein. Vielmehr waren sie eine Belastung für diese Menschen. Sie mussten versteckt werden, ihnen wurde vom eh schon kargen Mahl abgegeben und letztendlich gingen zumindest einige der einfachen Gläubigen in den Tod für sie. Anstatt ihnen zu helfen, brachten die Padres die Menschen in große Gefahr. Ein starkes Argument auch in den Verhören durch die japanische Obrigkeit und letztendlich auch das entscheidende Argument, das Pater Rodriguez umstimmen sollte. Das zweite Scheitern des Priesters ist ein mehr sich an der Oberfläche nach außen hin stattfindendes, das jedoch als Endpunkt einer persönlichen Entwicklung, die Rodriguez in diesen Monaten durchlebt hat, gesehen werden kann. Letztendlich verleugnet er seinen Glauben und schwört ab. Sein letztes Gespräch mit Ferreira machte ihm deutlich, dass er andernfalls aus Selbstsucht und Eitelkeit gehandelt hätte, dass er andere Menschen opfert, indem er sich selbst zu wichtig genommen hätte. Christus hätte abgeschworen, aus Liebe, selbst wenn das hieße, alles aufzugeben, was er hatte. Es ist jedoch nur, und mehr dies wird öfter betont, verlangt die japanische Obrigkeit auch gar nicht, ein äußeres Abschwören. Seinen Glauben hat Rodriguez nie aufgegeben. Aber wenn ich auch sie, damit sind die Geistlichen in Europa gemeint, verraten habe, den Herrn habe ich niemals verraten. Ich liebe ihn nun auf eine andere Weise als zuvor. Alles, was mir bis heute widerfuhr, war notwendig, damit ich diese Liebe kennenlernte. So wird dieses nach außen hin wie ein Scheitern aussehendes Tun in seinem Inneren ins Gegenteil gewandelt. Erst mit dieser Apostasie wird Rodriguez zum wirklichen Priester, der die Menschen und deren Seelenheil über das Ansehen der Kirche und Äußerlichkeiten stellt. Endo äußert sich, wie eingangs erwähnt, skeptisch bezüglich der Kompatibilität japanischer Wesensart mit dem Christentum. So steht die Frage im Raum, warum sich trotz dieser Unverträglichkeiten so viele Japaner sogar foltern und töten ließen, ohne den fremden Glauben zu verraten. Im Roman begründet Endo dies damit, dass das Christentum vor allem die armen Bauern, die unter einer unvorstellbar harten Hand der Feudalherren lebten, als Menschen mit eigenem Recht und eigenem Wert behandelte. Sie, die sonst der Willkür der Samurai bis hin zum Tod ausgeliefert waren, wurden im Christentum wertgeschätzt. Ihnen wurde Erlösung und ein Paradies versprochen. Trotzdem fasste das Christentum in Japan nie richtig Fuß. Es wird im Roman, und dieser Begriff taucht auch in dem oben erwähnten Gespräch Ostens mit Endo auf, es wird im Roman von Japan als einem Sumpf gesprochen, in dem die Wurzeln des fremden Glaubens verrotten und absterben. Zudem, so klärt Ferreira Rodriguez auf, unterwandern langsam und unbemerkt die originären japanischen Vorstellungen vom Wesen ihrer Götter den Begriff des christlichen Gottes. Ziel der japanischen Obrigkeit war es daher auch nicht so sehr, alle Bauern, die sich zu Christus bekannten, zum Abschwören zu bringen. Ihr Ziel war es eher, die Wurzeln zur Religion zu kappen, sprich die Priester und Padres, die Lehrer aus dem Land zu treiben oder zum Verleugnen zu zwingen. Man wusste, dass damit der fremde Glauben langsam aber sicher in die japanische Vorstellungswelt assimiliert werden würde. Die Romanhandlung selbst ist aufgebaut wie eine Art Ostergeschichte, bis hin zu der Tatsache, dass Endo Rodriguez auf einem Esel nach Nagasaki reiten lässt. Konstituierende Merkmale dieses bedeutendsten christlichen Festes bzw. seines Hintergrundes finden sich in der Geschichte zuhauf. Der Verrat durch Judas, sprich Kichijiro und dessen Bezahlung, das schlechte Gewissen des Judas, das Wissen, die Ahnung Jesu, hier Rodriguez, um den kommenden Verrat, dieses »Was du tust, das tue bald«, die Verhöre durch Herodes, beziehungsweise hier den Samurai, die Einsamkeit, die Glaubenskrise, letztendlich auch das Schweigen Gottes zu allem. Eli, Eli, Lama, Sabtani. Geschickt wechselt Endo die Erzählperspektive in seiner Geschichte. Nachdem einleitend der Rahmen für die nachfolgenden Ereignisse geschildert wurde, wechselt er auf Rodriguez als Erzähler. In Briefen, die dieser während seiner Gefangenschaft geschrieben hat und die auf unbekannte Weise nach außen geschmuggelt worden sein müssen, schildert er seine Erlebnisse und auch seine ganz persönliche Glaubenskrise. Dann brechen diese Briefe ab und Endo überlässt wiederum einem Erzähler das Wort. Pater Rodriguez hat Fragen an seinen Gott, hat Ansprüche an ihn, Erwartungen. Gott kann es doch nicht einfach geschehen lassen, dass diese Menschen für ihn getötet werden, sich töten lassen. Doch Gott schweigt zu allem, was geschieht, und das Leben läuft einfach in all seiner Banalität weiter. Das Schweigen Gottes, das sich in vielem äußert, im Schweigen des Meeres, dem Schweigen der Finsternis, demjenigen des mittäglich in der Hitze daliegenden Dorfes, aus dem alle Menschen vertrieben worden sind. Und Gott schweigt wie dieses Meer. Und er schweigt immer weiter. Angenommen, dass es Gott gar nicht gibt. Was für ein Hohn, wenn Gott nicht existierte. Solcher Art sind die Gedanken, die Rodriguez anfallen. Aber kann Gott einfach so ansehen, wie Menschen für ihn sterben, für den Glauben an ihn, ohne sich zu äußern? Es ist eine einschneidende Erfahrung für Rodriguez, wie banal der Tod im Namen Gottes ist. Nichts ist von der Dramatik des Kreuzigungstodes, den der Zimmermann aus Galiläa erlitt und welche die Bibel schildert, zu spüren. Die Männer werden an den Kreuzen hängend einfach von den kalten Wassern der Flut umspült, bis sie entkräftet ihr Leben aushauchen. So banal stirbt es sich für Gott. Ein Kopf rollt im Staub umher, bis er liegen bleibt. Der Rumpf wird an den Beinen über den Hof gezerrt und in eine Grube geworfen. Es bleibt eine dunkle Blutspur auf der Erde zurück. So banal stirbt es sich für Gott. Schweigen ist in gleicher Weise eine, wohl auch persönliche, Auseinandersetzung mit dem katholischen Glauben und seinem Gottesbild. Es ist die ganz naive, immer wieder auftauchende Frage nach der Untätigkeit Gottes angesichts all der Ungerechtigkeit, der Gewalt, des Todes, die auf der Welt herrschen. Auch die Prüfungen, die Gott den Menschen auferlegt, haben nach Ansicht von Pater Rodriguez eine Grenze, und die wird in Japan nach seiner Überzeugung weit überschritten. In der Glaubenskrise, die Rodriguez durchleidet, ändert sich sein Gottesbild. Endos Roman Schweigen ist anspruchsvoll, nachdenklich, einfühlsam, sensibel. Die Sprache ist größtenteils nüchtern, schnörkellos und klar, Einzig in den Passagen, in denen die Glaubenskrise von Rodriguez im Mittelpunkt steht, wird der Tenor der Sprache unbestimmter, eher fragend und suchend als beschreibend. Der Roman hat mich beschäftigt. Ich bin froh, dass ich ihn gelesen habe und kann dieses nicht allzu umfangreiche Büchlein nur jedem, der sich ein wenig für das Thema interessiert, ans Herz legen.